aus dem 17. Jahrhundert von einer Nonne. Stellt euch vor. Und die dieses Gedicht übersetzt hat, das ist die Heidi König-Porstner. Und die ist heute zu Gast.
Hallo.
Und das Thema ist, unser Hauptthema heute ist diese alte Nonne. Sor Juana Inés de la Cruz. Und wir werden euch heute beibringen, was an so einer alten Nonne ganz aktuell sein kann. Ihr habt es ja eigentlich schon gehört. Heidi, du bist Übersetzerin.
Ja.
Aber du machst noch mehr Dinge als übersetzen.
Ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange Übersetzerin, vor allem Übersetzerin von Lyrik. Das habe ich eigentlich schon getan, als ich noch keine Ausbildung zum Übersetzen hatte. Also Gedichte sind tatsächlich eine Leidenschaft von mir gewesen. Ich mache andere Dinge. Ich bin auch Autorin, vor allem für wissenschaftsphilosophisches, politische Philosophie. Und ich suche mir so am Rande, am Wegrand meiner Forschungen auch immer Dinge raus, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und ja, eines davon war eben die Poesie der Juana, die eine Frau ist, die zu ihrer Zeit, also vor mittlerweile 300 Jahren, tatsächlich also fast, was man damals Weltruhm nannte, erreicht hat, 50 Jahre nach Shakespeare und bei uns fast völlig unbekannt ist.
Sie ist bei uns unbekannt. Wie kam es denn dazu, dass Juana deinen Weg kreuzte?
Sie hat meinen Weg gekreuzt. Also ich habe tatsächlich zufällig ein Gedicht von ihr gefunden. Ich habe das Bild einer Nonne gesehen und habe ein wütendes Gedicht gegen die Scheinheiligkeit der Männer, gegen die Prostitution in diesem Buch von einer Nonne gelesen. Und ich habe damals nicht alles verstanden. Also Spanisch zu lernen und ich habe vielleicht Spanisch gelernt oder es war ein weiterer Grund, weil ich das verstehen wollte. Ich habe dann auch weitergelesen. Ich habe von enttäuschter Liebe gelesen. Sehr bissige Texte, sehr zeitgemäße Texte. Ich habe Übersetzungen im Deutschen gesucht und ich habe keine gefunden. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ich werde das mal machen, habe aber alle 10 Jahre nachgesehen, ob es vielleicht schon Übersetzungen gibt, die das anderen auch gezeigt hätten, was da für wunderbare Texte entstanden sind. Und das ist nicht passiert. Also habe ich es eines Tages selber gemacht. Und das ist es, ja.
Ein paar Gedichte gab es aber schon auf Deutsch.
Ein paar Gedichte gab es. Die Sache ist, dass Juana war keine sehr prüde Person und sie hat in keiner sehr prüden Zeit gelebt. Also zumindest was die Literatur anging, war man im Mexiko, das noch nicht Mexiko war, sondern Neuspanien, eine Kolonie, wesentlich weniger prüde als zum Beispiel im 19. Jahrhundert in Deutschland oder der Schweiz. Sie hatte einen sehr, sehr guten Übersetzer an und für sich im 19. Jahrhundert, der einige wenige Texte von ihr übersetzt hat, aber die pikanten Stellen ausgespart hat. Also sie spricht zum Beispiel darüber, was denn die größere Sünde sei, wenn ein Mann eine Frau bezahlen will dafür, dass sie mit ihm Sex hat oder wenn die Frau das Geld dafür eben annimmt. Und was er daraus gemacht hat, und zwar ganz, ganz sicher nicht aus mangelndem Können, er war ein guter Übersetzer, war eben eine Zeile darüber, dass man keine Geschenke annehmen soll. Und es klang eher nach Korruption als nach Sex. Und diese Dinge von ihr wurden einfach nicht übersetzt. Und ich habe da manchmal gelesen, dass es sehr, sehr merkwürdig sei, dass diese Frau bei uns eben so wenig bekannt ist. Aber das ist dann eben auch kein Wunder. Man hat sie nicht gehört, man hat ihre Stimme nicht gehört. Und ich habe mir gedacht, ich versuche mal, ihr eine zu geben, eine weibliche. Ein weiterer Grund, warum ich diese Texte gerne übersetzen wollte, Sie kennen vermutlich, also viele von Ihnen oder euch kennen von Virginia Woolf Ein Zimmer für sich allein. Also es gilt auch als ein Klassiker des Feminismus. Und hier untersucht Virginia Woolf, wie es einer Schwester Shakespeares ergangen wäre. Wenn Shakespeare zu seiner Zeit eine Schwester gehabt hätte, hätte sie das Werk schaffen können, so wie er es geschafft hat. Mit denselben Anlagen, mit denselben Bestrebungen. Und sie analysiert das für Dichterinnen, Schriftstellerinnen in England, Jane Austen und so weiter, die natürlich später waren. Und was sie nicht wissen konnte, ist, dass Horner ist nur 50 Jahre eben nach Shakespeare geboren und für mich ist sie das. Sie ist eben eine kleine Schwester Shakespeares, die wirklich völlig ähnliche Bestrebungen hatte und die versucht hat, eben hier einen Weg zu machen. Sie ist die Autorin nicht nur von Gedichten, sondern von Theaterstücken, zahlreichen Sonetten, zahlreichen Gedichten, von sowohl weltlicher als auch von kirchlicher Lyrik, von philosophischen, theologischen Schriften. Also sie war wirklich eine Gelehrte und Dichterin. Und man kann anhand ihrer Geschichte auch sehen, wie es denn dann wirklich gegangen ist. Ein Zimmer für sich allein, das hatte sie im Kloster. Ansonsten aber nur sehr, sehr wenig, das sagen wir die in einem heutigen Sinn, ja, die Möglichkeit, Schriftstellerin zu sein, ihr wirklich eröffnet hätte. Was sie hatte, waren Freundinnen, die mächtig waren. Also die Vizeköniginnen, die erste, die sie an den Hof geholt hat, und die zweite, die eine Gleichaltrige war, der sie verliebte Gedichte geschrieben hat, die zu allerlei Spekulationen geführt haben, die aber vor allem eine sehr, sehr intelligente Frau war, mit sehr viel Sinn für Literatur und die letztlich dafür gesorgt hat, dass dieses ganze Werk auch veröffentlicht wurde. Für Juana selbst war es immer schwerer. Sie hat Kirchliches geschrieben, das durfte sie. Der Beichtvater, der ihr überstellt war, hat andere Dinge offenbar nicht zugelassen und das hat eines Tages sich geändert, als sie, weil sie eben sehr berühmt war wegen ihrer kirchlichen Lyrik, von der Stadt Mexiko mit einem profanen Auftrag beauftragt wurde eben. Es sind neue Vizekönige waren im Kommen und da wollte die Stadt prunken und man wollte die tollsten Künstler und Dichter eben damit beauftragen und sie hat einen Text gemacht, sie hat einen Triumphbogen geschaffen, die hat man damals nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern die waren so mit Stoffen und Motiven und allem. Und das hat sie eben gemacht und sie war eine von zwei Personen, die das gemacht hat. Das andere war der bekannteste Dichter Mexikos damals und sie. Das hat für sehr viel Neid gesorgt. Vorwiegend bei Menschen, die das selber gemacht hätten, wie man gern gemacht hätten, Männern. Und es hat auch für Schwierigkeiten gesorgt, weil eine Nonne so etwas nicht tut. Die muss sich eben bescheiden, die muss Nein sagen, wenn so ein Auftrag kommt, obwohl er vom Erzbischof gekommen ist. Und sie hat damals etwas Ungeheuerliches getan, und zwar wirklich ungeheuerlich. Sie hat ihren Beichtvater verabschiedet. Sie hat ihm einen Brief geschrieben, in dem steht, es tut ihr alles sehr leid. Sie hat versucht, eine gute Nonne zu sein. Sie sieht auch absolut nicht, inwiefern es Gott nicht gefallen sollte, was sie hier tut. Und da er das anders sieht, bittet sie ihn, sich ihrer nicht mehr zu erinnern. Und das hält 10 Jahre lang an. Sie kann sich das damals auch leisten. Sie hat eine starke Freundin in Maria Luisa, der Vizekönigin. Und solange diese Freundschaft hält, und diese Freundschaft hält, solange diese Frau hier ist, hat sie ihre produktivste Phase. Sie schreibt Komödien und das zu einer Zeit, wo an alle Nonnen Mexikos der Erlass ergeht, dass das Lesen von Komödien strengstens verboten ist. Die Komödie wird sogar aufgeführt. Sie schreibt, also sie hat einen Höhenflug. Ihre schönsten Texte sind in jenen 10 Jahren entstanden und sie versucht dann auch nochmals etwas, was sie schon in ihren Prosaschriften gesagt hat, nämlich sie hat immer wieder betont, dass die Frau, entgegen dem, was im Gesetz steht, also im Gesetz stand, dass Frauen auch zu dumm sind, gewisse Gesetze zu verstehen. Also man konnte sich auch rausreden. Umgelegt auf heute wäre das, wenn man falsch parkt, dann hat man das einfach nicht gewusst und wird als Frau freigesprochen, das war nicht. Aber also es war nicht so lustig, ja, aber es war tatsächlich im Gesetz verankert, die geistige Minderwertigkeit. Und sie hat sich dagegen massiv zur Wehr gesetzt. Sie hat auch gut argumentiert. Und sie hat dann etwas getan, das ungefähr das Letzte sein sollte, das sie tun konnte. Sie hat ein Kirchenstück geschrieben. Und zwar an die heilige Katharina. Und die heilige Katharina, ob sie wirklich gelebt hat, weiß kein Mensch. Nicht die von Siena, sondern von Alexandria. soll eine unglaublich intelligente Frau gewesen sein, die den Männern an Geist überlegen war. Und sie preist diese Frau und sie schreibt sogar erneut Spottverse, die dann in der Kirche tatsächlich auch interpretiert und gesungen wurden. Also freundliche Spottverse, aber das passiert eben. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das so ungefähr das Letzte ist, was sie öffentlich sagen konnte. Die Geschichte ist, sie hat dann für Gott auf ihr Schreiben verzichtet, ihre Bibliothek verkauft, alles den Armen gegeben und eingesehen, dass sie gefehlt hat, dass das falsch war, was sie getan hat. Wovon nicht nur ich kein Wort glaube. Es ist auch, als sie gestorben ist, sind Gedichte in ihrer Zelle gefunden worden. Also sie hat nie wirklich aufgegeben. Währenddessen ist ihre Freundin zurück nach Spanien gerufen worden und hat ihre Bücher veröffentlicht. Und es ist tatsächlich eins nach dem anderen. Im Zweijahresabstand sind diese Bücher wirklich mit Begeisterung gelesen worden von den Menschen. Und Spanien war also weniger, sagen wir in der Hinsicht, rückständig als die Kolonien dann. Also es hat dort auch mehr Anklang gefunden. In späterer Zeit hat sich auch herausgestellt, dass er ein großes Netzwerk hatte. Es gab andere Frauen, die geschrieben haben. Fast alle von ihnen sind völlig in Vergessenheit geraten. Das ist übrigens ein Projekt, also eins meiner Langzeitprojekte, die da rauszuholen. Und dass man das vielleicht auch einmal zeigen kann, die schönen Dinge, die da entstanden sind.
Sor Juana Inés de la Cruz, Nichts Freieres gibt es auf Erden, von Heidi König-Porstner, erschienen im Konkursbuchverlag, das ist hier in Tübingen der Sitz.